Ich bin wissenschaftlicher Assistent bei den theologischen Kursen und beobachte hier ein Setting, das ich in der Form in Wien noch nicht erlebt habe. Vier Männer, die aus Deutschland stammen, sitzen einem österreichischen Publikum gegenüber. Ich behaupte aber trotzdem, dass die Thematik, die wir hier besprechen, jetzt keine spezifisch deutsche ist, sondern alle interessiert. Dafür spricht eben auch die Zusammensetzung dieses Podiums. Wir haben hier zwei katholische Theologen, einen Islamwissenschaftler und einen Ägyptologen. Und ich würde ganz gerne deshalb beginnen mit der Frage des Universalismus, der schon mehrfach ja angesprochen worden ist, seine Problematisierung und seine Chancen. Auch die ersten Rückfragen sind in diese Richtung gegangen. Und ich würde bitten, dass wir vielleicht gleich damit beginnen. Vielleicht darf ich Ihnen noch einmal das Wort geben oder vielleicht gleich Herrn Astmann, dass wir damit einsteigen.
Ja, ja, vielen Dank. Nur, was soll ich mit diesem Wort anfangen? Universalismus, gut. Ja, ist das eine Frage? Also, ich möchte mal klarstellen, dass ich hier als Ägyptologe eine Außenposition vertrete. Ich betrachte die Religionen von außen. Das heißt aber nicht, dass ich das mit der Forderung verbinde, raus aus den Religionen. Das müssen wir mal klarstellen. Ich selbst bin natürlich nicht nur Ägyptologe, ich bin auch evangelischer Christ und sehe überhaupt keinen Grund, von meiner Außenposition aus jetzt zu fordern, wir sollten Kosmotheisten werden oder so. Also ich beschreibe etwas, aber ich betreibe nichts. Nicht? Also ich betreibe nicht den Kosmotheismus, ich beschreibe ihn. Ich beschreibe ihn in seinen verschiedenen ägyptischen Ausformungen und mit Faszination in seiner abendländischen Wiederkehr. Ja? Und wenn ich sage, wenn ich sage, zum Beispiel in diesem Buch Moses der Ägypter, das ist immer missverstanden worden, wer Gott in Ägypten entdeckt, gewissermaßen überwindet die mosaische Unterscheidung. Ja? Damit meine ich nicht, ich habe Gott in Ägypten entdeckt und damit die mosaische Unterscheidung überwunden. Das sage ich nicht, sondern ich sage, diese Leute wie John Spencer, wie Karl Leonhard Reinhold, wie Sigmund Freud, wobei ich das ja später zurückgenommen habe, die nun aus Mose einen Ägypter machen. Oder die wie Reinhold Gott in Ägypten entdecken, in diesem verschleierten Bild zu Sais, ja, die waren von dem Wunsch getrieben, die mosaische Unterscheidung zu überwinden. Die haben etwas betrieben, und was ich beschreibe. Ja? Aber das heißt nicht, dass ich das nun auch betreibe. Nun ist es natürlich für mich eine hohe Ehre, das will ich gar nicht abstreiten, dass ich so ernst genommen werde von den Theologen. Dass selbst Benedikt XVI. Oder damals noch Josef Ratzinger in einem seiner Bücher zwei Kapitel Moses dem Ägypter widmet. Also darauf war ich nicht gefasst und ich empfinde diese Schläge, die ich da bezogen habe von der katholischen und der evangelischen Theologie als Ritterschläge. Ja. Das ist noch keinem Ägyptologen widerfahren. Wie auch noch kein Ägyptologe, entschuldigen Sie, das sage ich nicht aus Prahlerei, ein Ehrendoktor der Hebräischen Universität Jerusalem bekommen hat. Also das sage ich nur, weil das ja nicht nur als ein Angriff empfunden wurde, was ich da gestartet habe, sondern auch, sagen wir mal so, als eine interessante Bereicherung des Gesprächs. Also das empfinde ich als den Sinn dieser Außenposition, die man als Ägyptologe hat, dass man eben von außen einen Blick auf die Religionen wirft. Und um jetzt auf das Thema Universalismus zu kommen, so sehe ich ein Problem, das habe ich ja jetzt immer wieder gesagt, so, Sie laden mich ein, das noch einmal zu sagen, in den Widerspruch zwischen exklusiven Glaubenswahrheiten und universalen Wahrheiten. Wenn sich Glaubenswahrheiten als universale Wahrheiten verstehen, um nicht zu sagen aufspreizen, ja, dann entsteht ein Problem. Nun fühle ich mich natürlich, da ich jetzt mal das Wort habe, eingeladen, auch auf Herrn Tück einzugehen, der seinen Vortrag ja nun als wirklich eine freundliche Breitseite auf mich abgefeuert hat. Und da würde ich also erstens mal sagen, dieser Kontrapunkt, den Sie da mit dem Diognetbrief, mit Clemens von Alexandrien, mit Origenes angestimmt haben, da würde ich sagen, das sind meine Bundesgenossen. Ja? Das ist alles Wasser auf meine Mühle. Und ich freue mich, wie sehr also diese Autoren, ich würde ja gar nicht mal sagen Theologen, wie sehr diese Autoren eben doch noch auf dem Boden ägyptischer Traditionen stehen, und fühle mich also völlig solidarisch mit Lessing, der explizit an Origenes anknüpft, fühle mich also vollkommen solidarisch mit denen, die das Offenbarungsgeschehen im Sinne eines Erziehungsprozesses, nicht wahr, die Erziehung des Menschengeschlechts, historisieren, damit auch relativieren und uns einladen, die Offenbarung als einen sich fortsetzenden Prozess zu verstehen. Also das sehe ich gar nicht als Kontrapunkt, sondern fast, würde ich sagen, als einen Generalbass, ja, zu dem ich nun meine Oberstimmen geschrieben habe. So richtig kritisch wird es natürlich mit dem Vorwurf der Teilnahmslosigkeit Gottes, den Sie jetzt mir machen, indem Sie meinen, ich würde den Kosmotheismus vertreten oder zur Rückkehr nach Ägypten auffordern. Nicht? Das tue ich wirklich nicht. Ich beschreibe das. Und das ist der Vorwurf, den man Spinoza gemacht hat. Und ich bin natürlich kein Spinoza. Nicht? Also das wollen wir mal klarstellen. Im Gegenteil, geht es mir ja durchaus um Gerechtigkeit, um die Forderungen der Gerechtigkeit. Ich schreibe ja den Begriff der Menschenrechte ganz groß. Und die möchte ich herauslösen, die Forderung der Gerechtigkeit möchte ich herauslösen an der Bindung an eine exklusive Offenbarungsreligion. Also der theologische Standpunkt, mit dem ich mich so seit einigen Jahren immer wieder konfrontiert sehe, sagt, ohne einen ohne einen starken Gottesbegriff und Wahrheitsbegriff, ja, gibt es keine Gerechtigkeit auf Erden. Und da frage ich, wieso? Wieso eigentlich nicht? Nein? Das ist eben die Pointe dieses Konzepts der Religio Duplex, dass ich die Forderungen der Gerechtigkeit einmal aus dieser Religion hinausnehmen möchte auf eine andere, säkulare, humanistische Ebene, zum anderen aber völlig anerkenne, dass im Horizont der Religionen diese Forderungen auch erhoben werden. Das heißt also, da besteht kein Widerspruch. Ich spiele jetzt nicht die Religionen aus gegen einen säkularen Humanismus, sondern ich sage sowohl als auch. Und wir haben gute Chancen, solche Forderungen wie etwa die Menschenrechte, das geht also nicht nur um die Witwen und Waisen in meiner Nachbarschaft, nein, sondern es geht auch um die Leidenden in Zentralafrika oder wo auch immer. Und es gibt also gute Chancen, dass man da zwischen der humanistisch begründeten Forderung nach einer globalen Gerechtigkeit, allgemeinen, zivilisierten Form, miteinander umzugehen, einander zu respektieren, und dem, was die Religionen lehren, dass man da zu einer gewissen Verständigung, zu einem gewissen Einklang kommt. Also kein Gegensatz. Und dann möchte ich drittens doch betonen, dass die Entdeckung des Monotheismus, die Unterscheidung zwischen Gott und Welt, die Transzendenz Gottes, dass das, sagen wir mal, geistige Errungenschaften sind, die wir nicht mehr rückgängig machen können und nicht mehr rückgängig machen sollen. Und die will ich auch nicht rückgängig machen. Das sind aber Errungenschaften, die in der Geschichte der Religionen immer wieder rückgängig gemacht wurden. Also vor allen Dingen in der politischen Theologie. Ja? Also immer wieder haben sich in den Religionen, natürlich nicht im Judentum, das war nicht in der Situation, aber im Christentum und Islam, haben sich immer wieder weltliche Herrscher als Vertreter göttlicher, sagen wir, als Inhaber eines göttlichen Auftrags und Vertreter eben auch der religiösen Wahrheit verstanden, um nicht zu sagen aufgespielt. Ja? Das ist eine Form von Immanenz. Also auch das Gottesgnadentum ist eine Form von Immanenz. Im Herrscher wird uns Göttliches zugänglich. Und also diese Form der politischen Theologie, die sehe ich in einer ganz klaren Kontinuität mit den altorientalischen Formen von Sakralkönigtum und sehe darin genau das, wogegen die Bibel, wogegen der alttestamentliche Monotheismus angetreten ist. Um dieses Band zu kappen, also das geht zunächst einmal gegen die eigenen Könige, nicht? Also die prophetische Kritik am Königtum, und setzt sich dann ja im Deuteronomismus, das habe ich ja schon vorgelesen, diesen Text in Deuteronomium 17, und so explizit durch. Die Könige werden ganz klein geschrieben und sie haben in keiner Weise, sagen wir, haben sie die Möglichkeit, nun Gott als den eigentlichen Herrscher zu repräsentieren. Das ist der Grund, weshalb im Jahre, wann war das, 1647 oder so, der König von England hingerichtet wurde. Und der Vorwurf, den die Protestanten dem König machten, war Idolatrie. Der König als Bild Gottes, ja, als Repräsentant Gottes. Und deswegen, also da sieht man einmal, wie stark dieser politische Gegensatz auch, sagen wir, aus den Quellen des biblischen Monotheismus heraus revolutionär umgesetzt wurde. Und diese Lehre, also in irgendeiner Weise rückgängig zu machen zu wollen, liegt mir fern. Ich sehe völlig die Errungenschaften dieser Wende. Aber wenn ich dann sage, der Preis des Monotheismus, mache ich so auch so eine kleine Kostenrechnung auf, die man von Ägypten aus deutlicher sieht als von der jetzigen Theologie, die diese Entwicklung vom jetzigen Standpunkt aus in ihrem Werden sieht. Und ich sehe sie von hinten her, von Ägypten her, in ihrem Entstehen. Und da sind eben Weichen gestellt worden. Und man kann ja nochmal nachdenken, was haben wir eigentlich ausgeschlossen, wenn wir uns dafür entschieden haben. Also das, ich sage gar nicht, dass wir diese Entscheidung rückgängig machen sollen. Wir sollen uns nur bewusst bleiben, dass es auch andere Wege gibt, auf denen andere weitergeschritten sind. Und denen wir uns besser verstehen, wenn wir das erkennen.
Ja, ich danke für die vornehme Antwort auf die freundliche Breitseite.
Ja, Sie haben zu Recht betont, das schreiben Sie auch in der mosaischen Unterscheidung, dass Sie deskriptiv vorgehen, also die kulturwissenschaftliche Perspektive, die bewusst verzichten möchte auf normative Wertungen. Dennoch gibt es immer wieder, also in den Textkorpora von Ihnen, dann doch wertende Aussagen, die über die Beschreibungsebene hinausgehen. Und ich möchte Ihnen einfach zwei dieser Aussagen, die mich also persönlich angestoßen haben, nennen. Das eine ist aus der Einführung von Religio Duplex, wo Sie dann doch schreiben, dass diese Menschheitsreligion der verborgenen Wahrheit auch für die heutige Zeit der globalisierten Moderne aussichtsreich sei, und wo Sie dann die Empfehlung geben, ist ja auch hier jetzt wieder angeklungen, dass die Relativierung der Wahrheitsansprüche Ihrer Meinung ein Weg sei. Und hier würde ich als Theologe die Rückfrage stellen, also wenn Sie das als religionspolitische Empfehlung ausgeben, dass quasi die Religion ihre Wahrheitsansprüche zurückstellen sollen, dann gehen Sie am Selbstverständnis der Religion vorbei. Und da würde mir es aussichtsreicher erscheinen, man würde etwa das Dialogprogramm, was seit dem Zweiten Vatikanum, also innerhalb der katholischen Kirche, endlich dann doch auch zum Durchbruch gekommen ist, fortschreiben, also was sich in den Assisi-Begegnungen ja auch konkret umgesetzt hat, dass man also die Wahrheitsansprüche der religiösen Akteure bestehen lässt, aber nach den Konvergenzen fragt, im Sinne eines gemeinsamen Einsatzes für Frieden und Gerechtigkeit. Da haben Sie wahrscheinlich auch gar nichts gegen. Die zweite Aussage, habe ich vorhin in der Pause schon angesprochen, kam auch im Vortrag kurz vor, dass Sie im Blick auf den Märtyrerbegriff diese kurzschlüssige Identifizierung von Sterben und Töten vor Gott in einen Zusammenhang bringen. Wir haben im Moment die Situation, dass 80% der aus religiösen Gründen verfolgten Menschen Christen sind, die keine gewaltsamen, oder ich sage das, ich kann es nicht beurteilen, aber ich vermute mal, der größte Anteil ist nicht gewaltsam aktiv, sondern es sind Menschen, die aus Treue zu ihrer religiösen Überzeugung Opfer von Gewalt werden. Und ich glaube, zur Pointe des christlichen Märtyrerbegriffs gehört es eben, dass er die Gewaltlosigkeit Jesu inkarnatorisch fortsetzt. Und mir ist wichtig, das von militanten Formen des Gotteseiferertums zu unterscheiden. Aber da sind Sie wahrscheinlich auch.
Ja, vollkommen richtig. Ja. Vielen Dank. Ja, ja. Und vollkommen richtig. Also ich habe meine diese von Ihnen vollkommen zu Recht inkriminierten Bemerkungen nur gemacht in Bezug auf das Eifern, ja, die Entstehung des Zelotismus im Zusammenhang mit den Makkabäerkriegen. Ich hätte natürlich deutlich sagen müssen, dass zwischen dem zelotischen Töten und Sterben für Gott und dem christlichen Märtyrertum ein gewaltiger Unterschied besteht, den Sie genau richtig beschrieben haben. Das sind keine Zeloten, die da von den Römern hingerichtet, gefoltert, gekreuzigt und gemartert wurden. Das sind keine Zeloten, das sind einfach Christen, die nur den Kaiserkult verweigert haben. Und dieses sagen wir, es gibt eben höchstens einen gemeinsamen Nenner, und der besteht in der Sehnsucht nach dem Paradies. Also das ist natürlich schon eine große Verheißung, die in der Zeit, die kommt eben im Judentum erst im zweiten Jahrhundert vor Christus auf, dieser Unsterblichkeits- und Erlösungsglaube, das ist da. Dass es also nicht nur die Scheol gibt, in die alles Sterbliche hinabsinkt, sondern eben auch ein Paradies, ein Raum der Gottesnähe, in den der Gerechte berufen ist. Und der Märtyrer sofort und der Gerechte auf dem Weg eben der Gesetzestreue am Ende der Zeiten. Und das ist ein gemeinsamer Nenner, dass also die christlichen Märtyrer auch von dieser Hoffnung bewegt sind. Aber natürlich Gewaltlosigkeit. Also wenn ich für irgendwas plädiere, ja, und nicht nur beschreibe, sondern auch etwas betreibe, dann ist es die Gewaltlosigkeit. Das ist die große Chance der Religion. Und da kann sie Macht ausüben, wenn sie auf Gewalt verzichtet. Tut mir leid, was wir da über die Paschtunen hörten, dass das so völlig wirkungslos verpufft ist. Im Gegensatz eben zu Gandhis Aktionen, die sehr viel wirkungsvoller waren.
Ja, ich würde gerne bei dieser Frage des Zelotismus bleiben, weil er ja auch ursächlich zusammenhängt mit der Auslegung der Schrift. Sie haben gesagt, diese makkabäische Aktion erfolgt ja quasi als praktische Anwendung von Deuteronomium. Dass ja. Man sagt, ich setze um, was ich dort gelesen habe. Paulus selber bezeichnet sich einmal im Philipperbrief als Zeloten im Grunde genommen, also als Eiferer für die Tora. Und er hat ja, wenn man so will, beides ausprobiert. Er ist gewaltsam gegen seine eigenen späteren Leute vorgegangen, hat selber das Martyrium erlebt. Ich würde gern die Frage an Sie auch weitergeben. Es scheint ja offensichtlich ein Knackpunkt zu sein, wie geht Religion in der Auslegung ihrer heiligen Texte, die ja eine Gottesoffenbarung in gewisser Weise bezeugen, mit diesem Eiferertum um. Und wir haben gehört, auch im Islam gibt es da ein ganz breites Spektrum. Können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen, wie das dort ausschaut?
Ja, ich werde mal vielleicht bei dem Märtyrerproblem oder wie ich es nennen, im islamischen Kontext eher nennen würde, das Glaubenszeugenproblem, um da diese Überschneidungen ein bisschen zu vermeiden, dort ansetzen. Wenn wir, fange ich mal mit der aktuellen Situation an, wenn wir uns heutige terroristische Aktionen anschauen, gerade im Kontext eines des sogenannten Selbstmordattentätertums, werden wir immer wieder natürlich auf Verweise stoßen, auch auf Verweise auf das Paradies und ähnliche Dinge. Aber wenn wir die Genealogie dieser, und da möchte ich die politische Dimension wieder reinholen, dieser Aktionsform uns anschauen und der Legitimationsweise dieser Aktionsform, dann werden wir eines feststellen, dass wir eine Sakralisierung eines ursprünglich nationalistischen Begriffes haben. Wir können die Entstehung, gerade am palästinensischen Beispiel, die Entstehung einer religiös gerechtfertigten Bereitschaft zum Tode zurückverfolgen in die Zeit, als dieses mit Bezug auf die Nation formuliert worden ist. Das ist über einige Verpuppungsstufen dann im religiösen Kontext gelandet. Ich möchte es bei der Bemerkung belassen, also wir müssen die Genealogie, die moderne Genealogie uns anschauen. Wenn wir über islamische Kontexte von Märtyrertum reden, historisch, und da komme ich zur hermeneutischen Ebene, möchte ich es vielleicht ein bisschen verschieben. Haben wir Möglichkeiten anzusetzen, auch im islamischen Kontext, jenseits der Paschtunen, für eine Politik oder eine Aktivität des gewaltfreien Einstehens für Religion? Es gibt einen Begriff, der heutzutage häufig missverstanden wird, der Taqiyya, wird es heutzutage von antimuslimischer Seite häufig als die, ja sagen wir es plakativ, die Lizenz zum Lügen interpretiert, also das Verbergen des Glaubens oder der eigenen Absichten zu höheren Zwecken. Historisch geht es da wirklich um das Erleiden, ohne selber gewaltsam zu werden, religiöser Verfolgung und des Akzeptierens dieser Verfolgung als Einstehen für meine religiöse Überzeugung. Es gibt so die hübsche Formulierung, wer keine Taqiyya übt, hat keine Religion. Das heißt, es gibt auch eine islamische Tradition der Begründung des gewaltlosen Eintretens für Religion. Und dasselbe finden wir, jetzt komme ich zu den paar Stunden zurück, finden wir halt in der Moderne als Anknüpfungsmöglichkeit an eine Strategie der Gewaltfreiheit, die explizit so argumentiert wurde mit diesen Vorbildern des Verbergens des Glaubens in der frühislamischen Gemeinde. Also das Akzeptieren, formale Akzeptieren von Glaubensleistung. Es ist nicht das absolute Erleiden, sondern es ist das Vermeiden des Erleidens. Das ist ein entscheidender Unterschied, den wir haben. Also das ist gegeben durch die islamische Geschichte hindurch. Ich sage jetzt nur, habe bewusst in der Moderne gesagt, für mich ist etwas auffällig. Wir führen hier eine europäische Diskussion mit dem Anspruch der Universalität. Ägypten mal integriert unter dem Gesichtspunkt der europäischen Geschichte. Wenn wir über Islam reden, reden wir inzwischen auch über eine europäische Religion, das ja, aber wenn wir über Islam in der historischen Dimension reden, sprechen wir häufig auch über das, was außerhalb Europas geschieht und was bei aller Sympathie für Lessing häufig auch geboren ist aus dem Erleiden der dunklen Seite der Modernität, sei es Kolonialismus etc. 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 Dass wir in Europa neigen wir dazu, dieses hier nicht mitzudenken. In einem muslimischen Kontext ist das präsent. Ich kann aus Afghanistan verweisen auf Verbrechen der britischen Kolonialmacht in Ägypten, um den Bogen wieder zu schlagen. Das ist präsent, das ist da. Das wird uns aus europäischer Perspektive häufig verborgen bleiben. Das bleibt im Dunkeln. Aber das ist eine Erfahrung, aus der wir viele Entwicklungen, Transformationen im islamischen Kontext und nicht nur in diesem, nur verstehen können. Und sicherlich auch Aggressionen, das auch.
Ja, als Bibliker ist es mir wichtig zu sagen, dass ich beobachte in der Geschichte der Auslegung der biblischen Gewalttexte, wenn ich das einmal so sagen darf, dass ja schon relativ früh sozusagen das Bestreben einsetzt, das nicht als Reportage zu begreifen. Ich komme nochmal zurück auf den Pinchas, der mörderische Priester, der dieses Liebespaar auf seinem Lager mit einem Speer durchbohrt. Das fängt ja schon innerhalb der jüdischen Tradition an, die im Prinzip sagt, der Pinchas hat dieses Paar für etwas umgebracht, dem er selber seine Existenz verdankt, nämlich seine Eltern sind auch sozusagen eine Mischung gewesen aus einem israelischen Mann und einer heidnischen Frau. Das geht weiter über Origenes, auf den sie sich gestützt haben, der gesagt hat, bei diesem Genozid in Kanaan geht es eigentlich um den Kanaanäer in mir, eine Formulierung, die ich dann auch später bei Jan Assmann gelesen habe. Ist das jetzt wirklich eine Relativierung der ursprünglichen Botschaft? Ist das eine historisch-kritische Entwertung der ursprünglichen Aussage? Oder ist das möglicherweise die einzige Möglichkeit, mit diesen Texten angemessen umzugehen? Das wäre eine Frage, die ich gerne zunächst einmal an Sie weitergeben würde und natürlich auch an Sie beide.
Ja, ich meine, das ist die Grundfrage, wie wir tatsächlich mit den sperrigen Texten umgehen, die auch im Psalter begegnen und die bis heute die Frömmigkeitspraxis sehr vieler Menschen prägen. Also der Hinweis auf Origenes sollte einfach deutlich machen, dass innerhalb des Christentums, also ich bin kein Spezialist für Exegese, Lesetechniken zur Ausbildung gekommen sind, die eben versucht haben, auch diese sperrig anstößigen Aussagen so zu lesen, dass sie für die spirituelle Praxis brauchbar sind und das Motiv des geistlichen Kampfes bestimmt ja die Spiritualitätsgeschichte von früh an, also schon bei Paulus können Sie von den Waffen der Gerechtigkeit und so weiter lesen, also wo dieses militante Vokabular semantisch transformiert wird im Blick auf die Lebensführung des Christen bzw. der Gemeinde. Das scheint mir ein wichtiger Anstoß zu sein. Die historisch-kritische Methode gibt andere Lesehilfen an die Hand, Ich denke, das ist im Blick auf die einzelnen Stellen jeweils, jeweils zu sehen, wie man damit dann umgeht. Ne? Aber wichtig ist die Buchstäblichkeit, also Markion etwa, ja, hat das Alte Testament buchstäblich gelesen und musste dann völlig zu Recht sagen, ja, also mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Deswegen muss ich das Alte Testament purgieren, beziehungsweise ganz beiseite lassen und kann auch im Neuen Testament nur noch das stehen lassen, was meinen Standards an Humanität entspricht. Der Weg des Origenes scheint mir da sinnvoller zu sein, die Doppelgestaltigkeit des Kanons aufrechtzuerhalten. Und das muss man vielleicht auch sagen, für Origenes ist natürlich die christologische Schrifthermeneutik ganz wichtig, also die Disparatheit der alttestamentlichen Schriften. Es handelt sich ja um eine ganze Bibliothek von Schriften, die da versammelt ist, wird letztlich von Christus her und auf ihn hin neu gelesen, was natürlich heute auch umstritten ist, es so zu tun, aber das ist quasi der Hintergrund auch dieser spirituellen Lesart, mit der heute meines Erachtens auch Christen durchaus den Psalter lesen können, ohne dass er, wie das kirchliche Stundengebet es vorsieht, also dass man da die Psalmen verstümmelt in dem Sinne, dass man nur die verträglichen Passagen stehen lässt und die anderen rausstreicht, aber ein weites Feld.
Ja, also ich finde auch eine humanisierende Lektüre der heiligen Texte, das Gebot der Stunde, und sehe eben darin auch die Gefahr des Fundamentalismus. Also wenn ich irgendwas betreibe, ja, und irgendeine Stellung vertrete, dann ist es nicht die, dass wir nach Ägypten zurückkehren müssen, sondern es ist eine Suche nach Argumenten gegen den Fundamentalismus. Da in fundamentalistischen Bewegungen, also islamischer, jüdischer, christlicher Provenienz, da sehe ich tatsächlich das Gesicht der Religion, das mich abstößt, ja, und gegen das ich mit meinen bescheidenen Waffen, ja, zu Felde ziehe. Und denn der Fundamentalismus scheint mir diese lange Tradition einer humanisierenden Lektüre zu überspringen und sozusagen direkt zurückzugreifen auf uralte Texte. Und das setzt eben, sagen wir mal, das Dynamit frei, was in diesen Texten steckt und durch lange exegetische Arbeit entschärft wurde, dass die Religion eben gerade nun im Nahen Osten ist eben alles andere als das Opium des Volkes, das Dynamit des Volkes. Und das steckt in dieser fundamentalistischen, also buchstäblichen Lektüre.
Gibt das auch in Ihrem Bereich?
Es ist nicht mein Bereich, es ist nur der Bereich, mit dem ich mich beschäftige. Da möchte ich mich nur noch mal wiederum anschließen, um das Islamwissenschaftler meine lange Geschichte als Ersatz Muslime zu fungieren auf Podien. Dagegen verwahre ich mich immer. Also es ist eine bestimmte Sichtweise auf den Bereich, in dem ich mich beschäftige. Wir haben Parallelen, also diese Verschiebung des Wortes vom militärischen Kampf auf den inneren Kampf, das zieht sich durch die islamische Geistesgeschichte, insbesondere im Bereich des Sufismus, der Mystik, finden wir das ganz deutlich, eine solche Umdeutung, die den Kampf als den Kampf gegen die Triebseele, gegen das Diesseits, gegen die menschlichen Lüste deutet. Das ermöglicht dann auch eine gewisse eine Offenheit gegenüber anderen Deutungsansprüchen. Ich komme wieder zur Dichtung zurück. Wir haben sehr schöne sufische Gedichte, die halt davon sprechen, es ist egal, wo ich Gott verehre, in der Moschee, im Tempel, oder auch die sagen, die Synagoge ist meine Kaaba. Es klingt nicht unbedingt für heutige Orthodoxe sonderlich sympathisch. Und das ist auch besser formuliert, als ich es gerade gemacht habe. Wir haben eben diese Umdeutung im islamischen Kontext auch und wir haben genau, was Sie angesprochen haben, diese Gefahr der literalistischen Lektüre ganz deutlich vorhanden. Aber wir haben auch die Chance der literalistischen Lektüre. Ich würde das nicht unterschätzen, weil wir in der direkten Zuwendung zu Texten natürlich auch die Aufforderung haben, zum selber Reflektieren. Es hat mal eine sehr scharfe Kritiker der religiösen Situation in Saudi-Arabien so formuliert, wenn es heißt, Wahhabit zu sein, dass ich selber über den Koran und die Sunna, die Überlieferung des Propheten, nachdenken soll, dann bin ich Wahhabitin. Ganz und mit Begeisterung. Also es ist auch die Chance darin angelegt, das sollten wir nicht vergessen. Aber es besteht das große Risiko, dass Texte oder sagen wir nur aus dem Zusammenhang gerissene Meme als Identitätsmarker fungieren und sonst gar nichts mehr, nicht mehr als Reflexionsmedium. Und da ich wahnsinnig gerne Geschichten erzähle, lassen Sie mich noch einen Witz aus den Emiraten anbringen, weil ich die Wahhabiten erwähnt habe. Gerade diese, die Richtung und die damit verbundenen, die sich eben einer literalistischen Lektüre verschrieben haben, neigen zu dieser selektiven Lesart. Und es gibt die hübsche Geschichte, ein wahhabitischer Scheich habe seinen 9-jährigen Sohn gefragt, setz dich an den Computer und such mir bitte die Belegstelle raus für diese Frage. Und das ist dann die Antwort, die er gibt. Also intellektuell ist es nicht so recht befriedigend hin und wieder, ich gebe es zu.
Ja, ich würde gerne noch einmal auf den Themenkomplex Dissoziation und Assoziation kommen, die Grenzziehung, die mir ganz wichtig erscheint. Es geht ja immer auch um Identität dadurch, dass ich nicht so bin wie der andere, wie die anderen. Das noch einmal verschärft möglicherweise durch das Szenarium einer apokalyptisch gesehenen Endzeit, wo sich diese Identitätsfrage noch einmal zuspitzt. Mir scheint das ein ganz wesentliches Element auch innerhalb dieser ganzen Thematik zu sein. Mir fällt dazu aus dem Evangelium das Gleichnis vom Unkraut im Weizen ein, wo eigentlich gesagt wird, die Frage ist menschlich nicht lösbar. Also man kann nicht sozusagen reinlich scheiden zwischen gläubig und ungläubig, ohne alles kaputt zu machen. Ich würde Sie gerne um eine Prognose bitten. Wie glauben Sie, wird diese Auseinandersetzung um das, was gehört zu uns, was gehört nicht zu uns, sich in den nächsten Jahren entwickeln? Prognosen sind natürlich extrem schwierig, das weiß ich schon. Aber von Ihrer bisherigen Erfahrung mit diesem Themenkomplex, was glauben Sie, wie wird es weitergehen in den nächsten Jahren mit dieser Thematik? Oder ist diese Frage einfach nicht zu beantworten?
Also wir können ja unsere Augen nicht verschließen vor der Dynamik der Globalisierung. Also die Welt wird immer kleiner, ja? Wir kommen uns immer näher. The Global Village, die andere Religion wird uns immer deutlicher vor Augen geführt. Nicht? Also der Islam etwa durch die Migranten, durch die und da wird dann eine Haltung, wie sie etwa dieses Schweizer Plebiszit gegen den Moscheenbau vertritt und umgekehrt, ja, nun wiederum salafistische Missionstätigkeit. Das wird immer problematischer. Und das wird dann irgendwann unmöglich werden. Es wird, so würde ich mal prognostizieren, es wird unmöglich werden, dass ein europäisches Land zum Gesetz macht, dass keine Minarette gebaut werden dürfen. Das ist jetzt noch möglich, das kann in der Schweiz gesetzt werden, aber es wird aber eigentlich aus europäischer Perspektive belächelt. Das ist ein merkwürdiger Provinzialismus. Das werden wir uns immer weniger leisten können. Und auf der anderen Seite werden wir auch immer weniger hinnehmen, dass es also sagen wir muslimische Hassprediger gibt. Oder eben dieser Salafismus, der nun unbedingt auf die Urzeit des Islam zurückkehren will. Oder, also diese Form von Fundamentalismus, die sich im Augenblick so breit macht, auch in Amerika vor allem christliche Fundamentalismen, die, und das ist jetzt einfach mal eine Hoffnung, ja, die werden je weiter diese Weltschrumpfung fortschreitet, werden sie in ihrer Bedeutung eingeschränkt werden. Also es wird immer mehr das Gebot der Stunde sein, wie ich gestern sagte, sich selbst mit den Augen der anderen zu sehen, einfach weil die anderen einem so nahe kommen. Wir können gar nicht anders. Ja? Also so dieses Bestehen auf nationaler Würde und Identität, ja, das Türkentum, das Dänentum, ne? Das wird es hoffentlich in, sagen wir mal, 50 Jahren nicht mehr geben.
Ja, also ich nehme die Formel mal auf, sich selbst mit den Augen der anderen sehen. Wir sind im 50-jährigen Jubiläum des Konzils. Wenn man den Perspektivwechsel auf den Punkt bringen will, den das Konzil für die katholische Kirche vollzogen hat, könnte man es in dieses Diktum fassen. Wenn Sie an denken, also vorher wurden nicht-katholische Christen als Schismatiker und Heretiker bezeichnet, die Nicht-Christen als Ungläubige und Heiden. Im Zweiten Vatikanum sind ökumenische Beobachter mit anwesend. Man beachtet, welcher Erwartungshorizont durch die Weltpresse herangetragen wird und versucht eben, das eigene neu zu sagen im Blick auf die anderen, allerdings ohne jetzt das eigene zu relativieren. Und letztlich haben die Päpste versucht, dieses Erbe auch fortzuschreiben. Und ich möchte nur noch mal das Stichwort Assisi einwerfen, also Benedikt der 16., der ja oft als Panzerkardinal auf der Kathedra Petri beschrieben wird. Man beachte, er lädt nach Assisi 2011 nicht nur Vertreter anderer Religionen, sondern sogar bekennende Agnostiker wie die Derrida-Schülerin Julia Kristeva ein, um quasi das andere, die Stimmen der anderen in die Selbstbeschreibung mit einzubeziehen und quasi sich blinde Stellen spiegeln zu lassen, die in einer religiösen Binnenlogik vielleicht gar nicht wahrnehmbar sind. Also, dass es da eine Fremdprophetie selbst der Agnostiker geben kann, die zur humanisierenden Kraft von Religion was Wertvolles beizutragen haben. Das ist, glaube ich, wirklich der richtige Weg. Ich meine, wie es faktisch verlaufen wird, ist in der Tat im Moment, glaube ich, offen. Und ich denke, alle religiösen Akteure sollten gemeinsam bestrebt sein, das jeweils Humanisierende in ihrem Erbe zur Geltung zu bringen. Das geht aber meines Erachtens nur, wenn man auch ein affirmatives Verhältnis pflegt zu der Tradition, aus der man kommt. Also das ist nochmal eine leichte Dissensbekundung vielleicht zu der Empfehlung zur Relativierung und Deabsolutierung.
Gut. Also
vielleicht in dem Sinne die Wahrheit in Relation setzen zu und sich.
Genau. Ja? Was anderes meine ich gar nicht. Also damit wir einen Schritt weiterkommen, nehme ich hiermit den Begriff Relativierung zurück. Ja? Und verstehe unter dem, was mir vorschwebt, genau das, was Sie sagen. Also ich ersetze jetzt mal den Begriff der Relativierung, der so viel Anstoß erregt, durch den Begriff der Perspektivübernahme. Dass ich die Perspektive des anderen übernehme. Wunderbar, also da sind wir uns völlig einig. Was anderes will ich gar nicht sagen. Und bin froh, dass dieses Gespräch doch zu uns einen Schritt weiter geführt hat.
Darf ich Sie noch um Ihre Einschätzung bitten, wie es weitergeht?
Ich dachte, ich komme darum herum. Gut, ich würde mich zwar gerne den Hoffnungen anschließen, aber wenn man sich seit 15 Jahren mit terroristischen Dingen beschäftigt, ist man etwas weniger optimistisch. Ich fürchte, der Preis könnte hoch sein, bis wir zu diesem Zustand gelangen. Aber was helfen kann, und da würde ich dann direkt das unterschreiben, diese Wendung zum Perspektivismus. Ich denke, das ist etwas, was auch aus der Beschäftigung mit islamischer Ideengeschichte geschehen möglich ist zu belegen. Wir können im Bewusstsein dessen, dass wir uns bemühen um Wahrheit und in der Hoffnung, dass wir die Wahrheit finden, auch andere Perspektiven akzeptieren, andere Fenster auf das gleiche Meer. Und wir sehen von diesem Meer halt immer andere Ausschnitte durch unsere Fenster.
Ja. Ja, herzlichen Dank. Damit haben wir die Endzeit auch behandelt und sind damit eigentlich am Ende unserer Zeit angekommen. Danke für die Beiträge, danke für Ihr interessiertes Zuhören. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Danke.